Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen zu Von Torra on Tour. Kriegen wir zum ersten Mal seit 8 Jahren wieder einen deutschen Meister, der nicht Bayern München heißt. Diese Vorstellung, liebe Zuschauer, wird immer realistischer, denn da vorne an der Tabellenspitze lässt sich RB Leipzig nicht beirren. 4 Punkte Vorsprung und das auch aufgrund der besten Offensive der Liga. Und von diesen jungen Wilden habe ich heute einen Mann zu Gast. 105 Spiele, 27 Tore und angefangen hat bei ihm alles in der dritten Liga in Leipzig. Und da ist er also. Hallo, herzlich willkommen, Yusuf Paulsen.
Dankeschön.
Reden wir nochmal über diesen Samstag jetzt gegen Union. Ihr habt euch ja in der ersten Halbzeit überraschenderweise sehr schwer getan. Mhm. Das lag doch mit Sicherheit auch daran, dass Sie auf der Bank gesessen haben, oder?
Sehe ich auch so. ja, das ist eine gute Frage. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, hat uns schwer getan in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit haben wir dann wieder besser gemacht, wir haben wieder umgestellt. Das ist, glaube ich, jetzt auch unser größtes Stärke der Saison gewesen, dass wir, wenn das halt nicht so gut läuft, immer eine Lösung davon hat, dafür hat. Oder der Trainer hat auf jeden Fall einer, der uns, dass er uns mitgeben können. Wir müssen das immer noch umsetzen. Und haben wir in der Saison oft sehr, sehr gut gemacht und war wieder so am Samstag.
Gut, auf der anderen Seite, ihr habt ja schon das ein oder andere Mal wirklich zur Pause in Rückstand gelegen. Geht man da nicht so mit ein bisschen Beklemmung wieder raus und sagt, oh Gott, hoffentlich geht das nicht irgendwann mal schief?
Ich glaube, wir glauben immer an den Sieg dran. Deswegen, wie du auch gesagt hast, oder wie Sie auch gesagt haben, dass wir einfach das öfters oft genug gemacht haben, um da immer dran zu glauben. Das muss nicht ein Ziel sein, immer wieder hinzulegen in der Halbzeit. Aber trotzdem machen wir das immer gut und haben in der Liga sehr viele Rückstände trotzdem noch gedreht.
Ja, und woraus bezieht ihr dann so als Mannschaft und dieses Selbstbewusstsein, aus dem man dann halt wirklich auch saugen kann, sagen kann, wir drehen das schon noch?
Ich glaube, das hat man am Samstag auch gesehen, dass wir auch schon in der ersten Halbzeit die letzten 10 Minuten richtig am Drücker gedrückt haben und dann kriegt man immer das Gefühl, das ist nur eine Frage der Zeit, bevor wir dann unser Tor machen. Ich glaube, wir haben auch jetzt 9 Spiele in Folge 3 Tore gemacht und das, glaube ich, ist auch der Höchstwert in der Geschichte in der Bundesliga. Deswegen, wir glauben einfach immer dran, dass wir das immer wieder machen können. Wir wissen, dass wir in der Lage sind, immer wieder Tore zu machen. Deswegen, ist ein Tor Rückstand für uns im Moment kein Problem.
Nun habt ihr einen relativ stolzen Vorsprung sogar vor den Bayern, aber die legen ja nach. 4:0 in Berlin. Wie würden Sie das einordnen? Ist der FC Bayern wieder so weit, dass er sagen kann, was man sagen kann, die Herbstdepression ist weg? Die sitzen uns ganz schön im Nacken.
Sehr gute Frage. Jetzt nur ein Spiel gespielt, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall waren die gestern sehr, sehr gut und zeigen wieder, dass sie voll da sind. Deswegen wird es ein spannendes Rennen, glaube ich, bis zum Ende.
Bis zum Ende, ja klar. Die 4 Punkte sind eigentlich nichts, oder?
Nee, klar. Wir haben die, glaube ich, auch in 3 Wochen schon in die Allianz Arena. Und das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Und in welche Richtung es gehen werden, wird es auf jeden Fall zeigen da. Aber trotzdem, der Saison ist immer noch lang. Wir haben 17 Spiele noch oder 60 Spiele noch. Und deswegen 4 Punkte ist kein großer Vorsprung.
Okay, aber RB hat, ich sag mal zumindest, die beste Zwischenbilanz aller Zeiten in der Vereinsgeschichte. Ist es auch das beste Leipzig, in dem Sie gespielt haben, von der Qualität her?
Ja, ist es. Das ist, glaube ich, was wir auch kurz vor der Sendung besprochen haben. Wir haben 25 Spieler im Kader und alle waren im Einsatz. Alle haben die Qualität dazu, um zu spielen, auch von Anfang an. Und deswegen von der Breite her und der Qualität vom Kader ist es das Beste, was wir in der Zeit, ich da bin, gehabt haben.
Dann gehen wir mal hinein in den Club, in den Kader selbst und erforschen die Gründe, warum RB Leipzig in diesem Jahr wirklich Meister werden könnte. Dann schlüsseln wir das mal ein bisschen auf. Also, Ad 1, der Trainer Julian Nagelsmann ist neu seit Juli. Wie war Ihr erster Eindruck, Yusuf?
Sehr, sehr gut. Der ist sofort an die Sache rangegangen, hat, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag schon eine riesen Besprechung gehabt, wie der seine Dinge umsetzen möchte und was wir alles lernen müssen in der kurzen Zeit. Und war eine Herausforderung am Anfang, dass er viele neue Dinge uns lernen wollte. Hat er sehr, sehr gut gemacht, haben wir sehr, sehr gut umgesetzt. Ich glaube, da haben wir auch glaube ich, in den ersten paar Testspielen ein bisschen Angst gehabt, dass es nicht so gut klappen werden. Aber haben wir sehr, sehr schnell dann, auch wenn der Bundesliga schon angefangen hat, gezeigt, dass es doch in die richtige Richtung ging.
Er hat viele neue Dinge gemacht, haben Sie gesagt. Was war denn anders am Anfang als unter Ralf Rangnick?
Man sieht auch, dass wir jetzt viel mehr Ballbesitzphasen haben, als wir im Vorjahr hatten. Wie wir links sehr viel Wert auf das Aufbauspiel, wie wir rausspielen vom Torwart weg und wie wir den Gegner auch nach vorne locken können mit dem Ballbesitz, den wir haben. Mhm. Das war nicht unbedingt der Fall letztes Jahr. Da waren wir mehr oder weniger eine Kontermannschaft, der fast nur Kontertore geschossen hat. Und deswegen glaube ich, da ist der größte Unterschied zum letzten Jahr, dass wir auch, ja, ich glaube, der Trainer hat das auch gesagt, dass wir 6-7% mehr Ballbesitz haben über die ganze Saison jetzt im Vergleich zum letzten Jahr.
Wobei das Ihnen vielleicht gar nicht so sehr entgegenkam, nicht? Das Umschaltspiel, das Ralf Rangnick gepflegt hat, hat Ihnen selbst auch eventuell ein bisschen besser gelegen.
Ja, ich glaube, dass wir immer noch die Phasen haben, die wir brauchen, um Umschaltstore zu machen. Wir haben auch viele Umschaltszenen gehabt. Es ist nicht so, dass wir dann unbedingt brutal umgesetzt haben und sagen, wir spielen nie auf Konter, sondern nur wenn es die Möglichkeit gibt und nicht immer. Und nicht einfach den Ball den Gegner geben und dann hoffen, dass wir den Ball wieder gewinnen. Und ja, ich muss sagen, das, was wir jetzt machen, machen wir uns auch viel stabiler. Und das hat man auch jetzt gezeigt in der ersten halben Jahr, dass wir Spiele, die halt letztes Jahr vielleicht uns ein bisschen schwer getan haben, dass wir die trotzdem überzeugender gewinnen.
Inwieweit seid ihr dadurch vielleicht auch sogar etwas unberechenbarer geworden als im letzten Jahr? Man konnte sich ja sonst auch ein bisschen einrichten auf so ein Umschaltspiel, ne? Und jetzt, muss der Gegner mal gucken. Was machen die?
Ja, das stimmt. Wir sind unberechenbar gewesen. Und ich glaube auch nicht nur durch den Spielstil, das Julian mitgebracht haben, sondern auch, dass wir einfach einen breiten Kader haben, dass mehr Spieler in Einsatz kommen, die auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und das macht uns noch stärker, dass halt, wenn ein Spieler dann im Moment nicht funktioniert, dann kommt ein anderer rein, der genauso große Qualität hat und dann direkt die Leistung zeigt. Und das macht uns einfach stark, dass egal wer jetzt auf dem Platz stehen, dass wir trotzdem die Leistung bringen.
Dann durch so ein Umschaltspiel, wenn man das halt nur pflegt, muss man ja auch powern, immer an die Grenzen gehen. Könnte es sein, dass der jetzige Spielstil auch ein bisschen kraftsparender ist? Als Beleg dafür nehme ich mal die Tatsache, dass ihr immer noch in 3 Wettbewerben seid und die gut übersteht.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass es ist. Ja, wie ich gesagt habe, wir gewinnen auch manche Spiele überlegender, wo man dann vielleicht am Ende raus nicht so viel Kraft brauchen müssen, um das Spiel dann über die Bühne zu kriegen. Und das, glaube ich, haben wir diese Saison sehr, sehr gut gemacht in vielen Spielen. Und das kostet dann weniger Kraft, ja.
Und ich habe halt auch festgestellt, dass einige Spieler halt wirklich, ich sag mal, explodiert sind im ersten halben Jahr jetzt unter Julian Nagelsmann. Ist er wirklich sowas wie ein Bessermacher der Spieler? Kann er Spieler weiterentwickeln?
Ja, auf jeden Fall. Das hat man auch gesehen, dass er das kann. Nichts dazu sagen, dass er Rang das nicht konnte, weil unter ihm sind auch viele Spieler gewachsen. Das Jahr sieht man auch jetzt mit der Transfer von Diego Demme, der jetzt zu Neapel gegangen ist. Der ist auch einer, der den Weg von der dritten Liga gemacht haben und er sehr viel unter Rang trainiert haben. Und Julia macht es dann genauso. Das ist jetzt ein anderer Spieler, der wachsen, die wachsen. Und in dieser Saison, beziehungsweise Timo Werner, Sabitzer und Konrad Leimer, der auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben bis jetzt, hatten den nächsten Schritt gemacht.
Das ist der Plot, gerade wo Sie die Namen genannt haben, die will ich mal schnell abarbeiten. Timo Werner zum einen und dann können wir danach nochmal auf die Udemme. Fangen wir aber erstmal an mit Werner, 20 Tore jetzt, glaube ich. Ne? Das ist einfach unfassbar. Wodurch ist der so explodiert? Ich meine, gut war er immer schon, aber das war jetzt nochmal ein richtiger Kick.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat sich immer angedeutet, dass er irgendwann das wieder machen, weil der hat es schon mal gemacht, über 20 Tore zu schießen. Hat er in unserer ersten Saison in der Bundesliga gemacht.
Aber hat er jetzt noch eine andere Rolle als bei Ralf Rangnick?
Ob der eine andere Rolle hat? Ich glaube, der ist einfach ja, der ist einfach besser geworden. Klar gehört Selbstvertrauen auch mit dazu. Der ist einfach in guter Form. Und wenn du den Lauf, den er jetzt hat, auch über längeren Strecken halten können, dann sieht es so aus, wie das ist. Das hat er vielleicht letzte Saison ein bisschen Probleme damit gehabt, dass er immer wieder diese Leistungen jede Woche gebracht hat. Aber das zeigt er jetzt diese Saison, dass er das Woche für Woche dann durchziehen kann.
Auf der anderen Seite, in der Nationalmannschaft, da denkt man manchmal noch, da wäre Luft nach oben bei Timo Werner. Und im Verein performt er ohne Ende. Haben Sie sich mal Gedanken gemacht, oder darüber gesprochen, warum es da so unterschiedliche Auftritte gibt?
Ich glaube, das ist nicht einfach, in der Nationalmannschaft zu spielen. Ich kenne das auch von mir selber. Man spielt vielleicht nicht unbedingt der Position, die man gewöhnt ist. Man spielt mit anderen Spielern zusammen, die vielleicht nicht einen als Spieler kennen, so gut wie dein Mitspieler in deinem Club und in deinem Verein. Und deswegen dann kriegst du halt nicht unbedingt die Bälle, die du brauchst, um den besten Spieler zu sein, die du sein kann. Und Timo, wir kennen alle Timo, viele Spieler, die in der Startelf spielen, haben auch viele Jahre mit Timo zusammengespielt und wissen genau, wo seine Stärken und seine Schwächen liegen. Und wir probieren ihn immer besser zu machen. Alle Spieler probieren den Nebenmann besser zu machen. Und das ist einfacher, wenn du jede Woche oder jeden Tag miteinander trainiert, als wenn du nur 2-3 Mal im Jahr einander sehen.
Das klingt sehr schlüssig. Okay, es sind 6-7 Mal inzwischen im Jahr, ne, wo man sich sieht. Ja, ist schon richtig. Aber es wird immer wieder, gerade bei Timo Werner, spekuliert, irgendwann geht er doch mal weg von RB. Jetzt ist gerade mal wieder Liverpool im Gespräch sogar. Wahrscheinlich ein Gerücht zur Zeit noch. Haben Sie den Eindruck, dass er doch diesen Schritt irgendwann mal machen muss?
Das muss er für sich entscheiden, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube, der ist in der Lage, das zu machen. Ich glaube, man muss auch immer wissen als Fußballer, was man hat, da wo man sind, oder da wo man ist. Und ich glaube, wenn wir als Verein Leipzig uns weiterentwickeln und weiter so steigen, wie wir die letzten Jahre gemacht haben, dann glaube ich, dann kann man hier genauso in die folgenden Jahre
Erfolge haben,
die auch jetzt Liverpool zeigt, hoffentlich. Wenn wir das weitermachen, was wir machen, dann könnte man hier auch jedes Jahr Champions League spielen, jedes Jahr vielleicht auch weiter von der Gruppe kommen und um die deutsche Meisterschaft zu spielen. Und ob man dann einen anderen Land probieren will, eine andere Liga, wo das vielleicht auch anders gemacht werden, das ist dann eine Sache für sich.
Gut, Diego Demme ist den anderen Weg gegangen, obwohl er absoluter Stammspieler war in der Hinrunde. Inwieweit ist sein Schritt, nach Neapel zu gehen, für Sie nachvollziehbar?
Ich glaube, Diego ist auch ein Sonderfall, weil das ist halt ein Traum für ihn war. Ich glaube, jeder Spieler oder jeder Profispieler war auch irgendwann mal Kind und hat einen Lieblingsverein und einen Lieblingsspieler und eine Mannschaft, wo man sagt, oh, wenn die mal kommen, dann kann ich nicht Nein sagen. Und ich glaube, das ist genau der Fall mit Neapel für Diego Demme. Sein Vater ist aus Italien, ist da aufgewachsen.
Jetzt habe ich es, genau. Sehr richtig, das stimmt. Okay, ne?
Und sein Lieblingsspieler war Gattuso, der ist jetzt Trainer von Neapel und da kommt halt viele, viele Dinge zusammen, die für ihn einfach unmöglich war, Nein zu sagen.
Also muss man nachvollziehen. Kommen wir nochmal zurück zum Trainer. Sie sagen Jule zu ihm, Julian Nagelsmann. Duzen Sie den etwa?
Ich duze die meisten. Das hat mich auch Leute gefragt, ob ich Rangnick duze. Ja, ich duze ihn auch. In der dänischen Sprache gibt es kein Du und Sie. Und deswegen ist es für Ausländer, glaube ich, ein bisschen schwer, manchmal Sie zu sagen und nicht Du. Ich habe das bei Sie auch vorher gemacht.
Sagen Sie und Du zu mir, ist kein Problem. Das heißt ja auch auf Dänisch, ja, Elskedei, ich liebe dich. Ne?
Genau.
Ich liebe
genau.
Sie gibt es da gar nicht.
Gibt es nicht. Und deswegen ist es halt ein bisschen schwierig. Ich probiere das mal immer. Ich muss sehr, sehr viel nachdenken, um das richtig zu machen. Und deswegen, die das durchlassen, ja, sag ich Du.
Sind Sie der Einzige, der den Trainer duzt im Kader?
Nee, ich glaube, die meisten duzen ihn. Bei Rangnick war das ein bisschen anders. Bei Julian glaube ich, ja, dass die meisten ihn gar nicht duzen. Ja.
Damit sind wir bei der menschlichen Komponente von Julian Nagelsmann. Vielleicht auch ein Erfolgsfaktor in dieser Saison. Was zeichnet ihn aus und wie ist er überhaupt so menschlich im Zusammenspiel mit der Mannschaft?
Der ist sehr, sehr nah an die Mannschaft, finde ich. Und ja, hat immer ein Gefühl davon, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Und der ist einfach, das ist einfach, mit ihm zu reden. Der redet auch gerne mit den Spielern. Und deswegen glaube ich, der passt sehr, sehr gut zu uns. Mhm. Und ist einfach sehr, sehr schnell in die Mannschaft reingekommen.
Inwieweit ist es vielleicht auch ein Vorteil, dass er altersmäßig gar nicht so ganz weit weg ist von den meisten in der Mannschaft?
Man spürt es eigentlich gar nicht, dass es so ist. Mir wird manchmal Scherze gemacht darüber, aber dass wir einen Spieler haben, der älter als ihn ist. Aber trotzdem merkt man diesen Unterschied eigentlich gar nicht. Oder dass da kein Unterschied ist fast. Weil der ist immer noch der Trainer, der ist der unsere Instruktionen gibt, unsere Taktik gibt. Und ob der dann 32, 34 oder 66 ist, ist eigentlich egal.
Gut, aber er ist halt zum Beispiel ja nur, ich glaube, so 7 Jahre älter als Sie selber. Inwieweit ist dann halt trotzdem Respekt vorhanden? Oder inwieweit ist es auf der anderen Seite sogar ganz gut, dass man vielleicht auch sowas wie ein Kumpelverhältnis hat? Oder ist es die Mischung?
Ich glaube, das ist die Mischung. Ich glaube, man muss nie unbedingt den Trainer als Kumpel haben, weil das trotzdem dein Chef, sagen wir so. Und deswegen auf Kumpelbasis, glaube ich, kommt man nie mit seinem Trainer. Es kann sein, dass andere Verhältnisse zu ihrem Trainer haben, aber ich glaube, so wird es hier nicht und es muss auch nicht so sein. Und ich glaube, man muss auch gewissen Respekt sich erschaffen und hat Julian auch in unserer Mannschaft. Und ich glaube, ich könnte bei manchen Mannschaften schwer sein mit 32 oder 33. Aber wir haben auch einen sehr jungen Kader und deswegen ist er auch der Zweitälteste.
Das ist wirklich der Zweitälteste, das ist richtig. Dieser Kader ist ja nochmal aufgeforstet worden, Yusuf. Dadurch ist mehr Qualität reingekommen. Könnte das eben auch ein Hintergrund dafür sein, dass ihr halt stabiler seid als im letzten Jahr?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall, das ist es. Das ist schwer, wenn du in 3 Wettbewerben dabei bist und jetzt auch über Weihnachten in 3 Wettbewerben dabei sind, dass es ja, stabil über die ganze Linie ist. Und wenn du, sag mal, wenn man nur 14, 15, 16 Spieler haben, die den stabilen Niveau halten können oder es gibt nur 15 Spieler, wo der Trainer dann die Spieler zutrauen, dann ist es schwieriger, stabiler zu werden über eine lange Saison mit vielen Spielen, als wenn du 20, 25 Spieler haben, die, wo alle den Vertrauen von dem Trainer haben, um ihn ins Spiel zu lassen und von Anfang an zu spielen zu lassen. Mhm. Und das ist halt der Fall dieses Jahr, dass wir halt, wie ich auch vorher gesagt habe, fast alle 25, glaube ich, habe von Anfang an gespielt diese Saison. Und das zeigt uns einfach aus, dass alle bereit ist und alle den Niveau jetzt haben, um da mitzuspielen in der Bundesliga.
Gut, aber vorne im Sturm sind 2 richtig taffe Jungs dazu gekommen, Kuku und Schick. Das geht aber auch ein bisschen zu ihren Lasten, ne? Die sitzen jetzt plötzlich ab und zu mal auf der Bank. Wie weh tut das?
Das ist ungewöhnlich. Klar, ich bin gewöhnt, dass ich halt jedes Mal spiele. Manchmal muss man auch akzeptieren, dass es halt so ist. Klar, wir sind auch jetzt auf einem Niveau, wo nur die allerbesten Spieler der Welt jede Woche endlich spielen. Manche rotieren auch ein bisschen. Und wenn da Spieler kommen, die halt genauso hohe Qualität haben, dann muss man sie jede Woche zeigen. Und das ist auch gut so. Dann ist der Konkurrenzkampf hoch. Dann, das bedeutet auch, dass man immer wieder sich verbessern müssen, um da dran zu bleiben. Aber klar, es ist ungewöhnlich.
Wir stellen sich mal vor, jetzt sagt der Trainer, die anderen in der Endphase der Saison, die ziehe ich doch vor. Dann machen sie so ihre 15, 17 Spiele, okay. Aber im Champions League Halbfinale sind sie plötzlich auf der Bank. Ist aber nicht so das Pralle, oder?
Hoffe ich nicht. Ich glaube auch an meine eigenen Fähigkeiten, dass das hoffentlich nicht passieren werden. Deswegen alle wollen natürlich gerne die großen Spiele spielen. Und können nicht alle. Deswegen ist immer einer, der enttäuscht auf der Bank sitzen, wenn man 2 oder 3 oder 4 Spieler haben, die ungefähr gleich Niveau haben.
Gut, ihr marschiert jetzt ziemlich gut vorneweg. Hattet bisher aber, ich sag mal so, eigentlich auch keinen Druck. Nun wächst die Erwartungshaltung. Also nicht nur innerhalb der Mannschaft selbst, sondern auch im Umfeld. könnte das ja ein bisschen schwierig sein, jetzt auf der letzten Strecke zum Titel?
Eine gute Frage. Ich glaube, die letzten Jahre waren die Erwartungen immer hoch. Und ich glaube, jede Saison wurden wir irgendwie als der Outsider, aber trotzdem noch in Titelrennen, oder hat die Medien auf jeden Fall von uns probiert, da reinzureden. Ich glaube, wir sind zum ersten Mal gut genug, um da mitzuspielen und eine reelle Chance zu haben. Und ja, ob dann die Medien schreiben, ob wir das schaffen können oder nicht schaffen können, ist eigentlich egal. Ich glaube, der Hauptsache ist, dass wir selber daran uns dass wir davon keine Angst haben und Angst haben müssen, um zu sagen, dass wir auch daran glauben und daran glauben, dass wir in der Lage sind, das zu machen.
Aber bisher konntet ihr eigentlich immer nur gewinnen. Jetzt habt ihr zum ersten Mal auch was zu verlieren.
Nee. klar, wir sind Erster jetzt, aber trotzdem, wie gesagt, das ist 8 Jahre her, seit einer anderen Mannschaft als Bayern den Titel holen. Wenn Bayern das dieses Jahr wieder gewinnt, dann würde ich in dem Moment jetzt nicht sagen, dass wir den Titel verloren haben. Aber trotzdem, wir glauben daran, dass wir das machen können. Wir wissen, dass der Saison lang ist. Und wir wissen auch, dass wenn Bayern so auftreten, wie die jetzt in Berlin am Wochenende gemacht haben und das dann über die nächsten 16 Spiele, wie wir wissen, dass die in der Lage sind, dann wird es für uns auch schwierig.
Was wird denn entscheidend sein am Ende im Zweikampf mit den Bayern? Erstmal kurzfristig gedacht, dass ihr in München was mitnehmt, Anfang Februar?
Das wäre natürlich ein guter Anfang.
Ja. Und dann, was gibt Ihnen die Hoffnung, dass Sie am Ende doch vor den Bayern sind?
Was brauchen wir? 16 Siege?
16 Siege? Dann wird es ja einfach sogar.
Dann wird es einfach. Dann brauchen wir die Konstanz, die wir auch jetzt in der Hinrunde gezeigt haben. Wenn wir das bis zum Mai durchziehen können, dann haben wir eine reelle Chance. Wir glauben natürlich daran, dass wir das machen können. Aber das wird schwierig und das wissen wir auch. Wir kriegen jetzt auch, oder wir sind jetzt zum ersten Mal auch in der Achtelfinale der Champions League. Das ist auch neu, dass wir jetzt auch englische Wochen nach der Weihnachten haben. Und da müssen wir schauen, ob wir trotzdem diesen stabilen Leistung, die wir in der Hinrunde gezeigt haben, dann auch jetzt nach der Winterpause hier machen können.
Christoph Paulsen glaubt an den ersten deutschen Meistertitel für RB Leipzig. Das nehmen wir mal mit aus diesem Gespräch und schauen anschließend gleich mal auf den Menschen. Christoph Paulsen, prima, prima aus Dänemark. Bleiben Sie bei uns. Baby, how you feeling? Wir sind zurück bei Von Torra on Tour, heute mit Christoph Paulsen, dem Stürmerstar von RB Leipzig, dem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Schnelle Fragerunde, Christoph. Wer ist der beste Bundesliga-Stürmer?
Der beste Bundesliga-Stürmer? Im Moment Lewandowski, über die letzten Jahre.
Nicht Timo Werner?
Gerade im Moment sind die, glaube ich, eben in der Torschützenliste. Ich glaube, von das, was Lewandowski über die Jahre gezeigt haben, will ich immer noch ihn sagen. Aber Timo ist sehr nah dran.
Ich habe Ihnen diese Chance gegeben, damit Sie nicht Ärger mit Timo kriegen beim nächsten Training. Ne? Wer ist der beste Stürmer weltweit?
Weltweit.
Messi kann man da auch mit einordnen.
Ja, finde ich nicht. Ich finde eigentlich ein Spieler wie Aguero.
Okay, ist nachvollziehbar. Mhm. Und wer ist Ihr Lieblingsstürmer oder auch vielleicht Ihr Vorbild?
Keiner.
Warum haben Sie keine Vorbilder?
Habe ich nicht, habe ich nie gehabt.
Aha. Wie der Fußballer sagt, ich schaue nur auf mich, oder?
So kann man das sagen. Ich habe einfach, glaube ich, seit ich 10 war, kein Vorbild gehabt, weil ich immer wieder daran gehofft und geglaubt habe, dass ich selber irgendwann Fußballer werde. Und dann könnte ich kein Vorbild haben als Gegenspieler. Das war so der Gedanke dahinter.
Ja, ist ein guter Gedanke. Der zeugt auch von Selbstbewusstsein. Es lief sehr gut letzte Saison. Allein in der Hinrunde, glaube ich, 8 Tore. In dieser Spielzeit erst 3. Woran liegt das und wie würden Sie Ihre derzeitige Form beschreiben?
Also vor der Weihnachten, eher unter das, was ich erwartet habe. Jetzt nach Weihnachten sind wir nur 2 Wochen im Training, aber gefühlt besser als in der Hinrunde.
Warum in der Hinrunde weniger, als Sie selbst erwartet hatten?
Das ist eine gute Frage. Das probiere ich natürlich auch selbst zu analysieren, warum das dann nicht so gelaufen ist, wie das in der letzten Saison. Was habe ich anders gemacht? Aber manchmal ist es halt auch so, dass man er hat es sich wieder erarbeiten müssen und nicht unbedingt die gleichen Dinge machen können, wie man in der letzten Saison gemacht hat, weil dann klappt es nicht genauso, wie man das erwartet hat. Das Spiel verändert sich auch. Die Gegenspieler kennen einen als Spieler auch vielleicht ein bisschen besser, weil man mehrmals gegen die gespielt hat. Es war einfach. Gab es gute Momente, gab es auch weniger gute Momente. Hatte auch eine Verletzungsphase zu einem schlechten Zeitpunkt, wo ich wieder gut im Laufen war. Das kann mal passieren, aber ich bin jetzt wieder gut im Form.
Justus, jetzt sind Sie erst 25 Jahre alt, aber schon eine gefühlte Ewigkeit in Leipzig. Ist das für Sie auch sowas wie eine Endstation? Wollen Sie die Karriere hier beenden oder sind Sie doch nochmal offen für eine Luftveränderung?
Ja, das frage ich mich selber auch die ganze Zeit. Ich bin sehr glücklich, sehr zufrieden in Leipzig. Egal, ob das auf dem Platz ist oder neben dem Platz ist. Und deswegen ist es, was ich auch am Anfang der Sendung hier gesagt habe, man muss auch wissen, was man hat, da wo man ist. Und ich weiß, was ich jetzt an Leipzig habe. Ich bin jedes Jahr gefordert, um mich als Fußballer besser zu werden, um da immer wieder mitzuhalten. Deswegen ist es momentan eine sehr gute Station für mich. Es kann sein, dass ich später mal frischen Luft brauche. Aber im Moment ist es nicht der Fall.
Was könnte Sie denn nochmal reizen?
Dann müsste es eine andere Liga sein.
Also das Ausland?
Ja.
Dänemark? Privat, ne? Vielleicht später privat.
Privat später. Ja. Wenn das Niveau nicht mehr reicht, um in der Bundesliga sich zu zeigen, dann kann das nach Dänemark. Ja.
Ich habe Dänemark natürlich angesprochen, weil dort betreiben sie zusammen mit Freunden zum Beispiel jetzt schon 2 Cafés, dort ist ihre Heimat. Und damit kommen wir auch jetzt so ein bisschen hin zu den privaten Menschen, Justus Paulsen. Ich sage Ihnen eins, wir haben einen sehr guten Freund meines Gastes mal befragt. Und das ist kein geringerer als Davy Selke, einer der engen Kumpels, auch aus Leipziger Zeiten. Heute spielt er in Berlin.
Was ist Justus Paulsen für ein Typ? Einige Antworten kriege ich sicher hier in der Hauptstadt, denn ich treffe einer seiner besten Freunde, Davy Selke, Hertha BSC Berlin-Stürmer. Davy, na, alles gut, Junge? Wir sind zwar hier drin, jetzt gleich verabredet, aber zeig mir doch erstmal kurz ein bisschen Berlin, ja?
Klar, gerne.
Davy, ist Jussi, wie du ihn nennst, dein bester Freund im Profifußball?
Und mein bester Freund nicht. Mein bester Freund im Profifußball ist schon Niklas Süle, weil ich ihn einfach schon extrem lang kenne, seit wir 14, 15 sind. Aber er ist auf jeden Fall im engen Kreis.
Wann seht ihr euch wieder?
Auf jeden Fall auf dem Platz, wenn wir in Leipzig spielen. Und dann spätestens bei seiner Hochzeit, wo die Einladungen schon raus sind. Da hatten wir jetzt vor kurzem erst Kontakt darüber.
Ja, wann ist die Hochzeit?
Ich gehe mal stark davon aus, in diesem Sommer.
Ja, wenn nichts Außergewöhnliches
ist. Ja, wenn nichts dann passiert.
Wann geht deine Einladung an ihn raus für deine Hochzeit?
Ja, sobald wir das vorbereiten, sobald wir die Einladung rausschicken. Er und Maria sind auf jeden Fall auch bei uns dabei.
Sehr gut. Was ist Jussis größte Macke?
Jussi ist halt nicht so ein Typ, der jetzt komplett durchdreht. So, Jussi ist eher ein entspannter Typ, ein chilliger Typ, der auch sehr gerne schläft.
Wie lange?
Lange, sehr, sehr lange. Also er kommt morgens ganz schlecht raus. Wenn wir Mittagspause haben, schläft er. Eigentlich schläft er immer, wenn er einigermaßen irgendwo ein Bett in der Nähe hat. Und dafür war dann meine Macke, dass ich dann abends immer extrem früh eingeschlafen bin. Und da hat er mich auch oft hochgenommen, hat oft Bilder gemacht und so. War schon witzig.
Wer hat mehr Ahnung von Mode?
Ich glaube, bei mir sieht man, dass ich mich ein bisschen mit Mode befasse. Bei Jussi ist eher entspannter. Jussi macht sich da nicht so einen Kopf. Ich glaube, gibt auch nicht so viel auf Mode. So, ich glaube, der ist zufrieden, wenn er seine Jogginghose hat, wenn er seine Kappe hat. So, und ich mache mir da schon auch immer wieder einen Kopf.
Berlin ist kälter als in München. Ja, weißt du, oder?
Ja, ist so.
Komm, wir gehen rein. Ihr wart ja auch Konkurrenten im Verein. Jetzt seid ihr in der Bundesliga. Wer ist der bessere Stürmer?
Also wenn man die Quote nimmt in der letzten Zeit, dann ist mir der Jussi schon voraus.
Ah, wenn wir ansprechen. Was ist denn seine größte Schwäche?
Ich glaube, dass er jeden duzt. Ja, da habe ich mit ihm auch schon mal drüber geredet. Er duzt jeden so, wo ich... Ich glaube, er war auch damals mit der einzige Spieler, der Ralf Rangnick damals geduzt hat.
Glaub, hat er was war, gesagt, der Trainer dagegen?
Nee, der war zwar okay, aber ich habe ihn dann so gefragt, hey, so, darfst du ihn duzen so? Aber er meinte so, ja, in seiner Sprache übersetzt duzt man. So, und deswegen, das wäre ganz witzig.
Kannst du ihn beschreiben in 3 Worten?
Lustig auf jeden Fall, haben viel gelacht. Ehrgeizig, weil man bei jedem Spiel immer gewinnen wollte, wie ich auch. Und weil er so viel schläft, müde.
Was hast du von ihm gelernt?
Was ganz, ganz wichtig ist, was ich ihm auch gesagt habe, nämlich Konkurrenzkampf richtig zu gestalten. Weil ich habe damals die Nase vorne gehabt vor ihm. Und er war immer, immer korrekt, immer sehr, sehr nett, hat nie unsere Freundschaft beeinflusst. Und da konnte ich mir eine Riesenscheibe abschneiden und habe ich auch getan.
Jetzt hattest du ja zuerst die Nase vorn. Dann hat, aus welchen Gründen auch immer, hat der Trainer gewechselt. Dann warst du dann draußen. Wer hat in der Zeit mehr über den Trainer gelästert?
Über den Trainer nicht, aber es ging immer darum, dass man halt nicht spielt. Es war schon eine besondere Zeit, weil ich glaube, es nicht so selbstverständlich ist, dass Konkurrenten A, befreundet sind und B, sich dann auch gegenseitig helfen, obwohl man ja eigentlich den Platz vom anderen will. Das war ja schon eine sehr lehrreiche Zeit, eine coole Zeit auf jeden Fall.
Ricardo Basile mit Davy Selke. Wir haben gelernt, es war eine coole Zeit, Josef. Aber wie kann Freundschaft funktionieren, wenn man auch wirklich gleichzeitig Konkurrent ist?
Ich glaube, das kann auch nicht jeder. Das war der Fall, ich und Davy passen als Typen sehr, sehr gut zusammen. Und man kriegt nicht unbedingt sehr, sehr viele Freunde in der Profifußball, klar, weil viele Konkurrenten sind.
Und viele Ich-AGs unterwegs sind, nicht? Das muss man leider zugeben.
Das ist das auch. Aber bei mir und Davy hat das ganz gut gepasst.
Aber Ihr Freund Davy Selke hat auch Ihre Schwächen schonungslos aufgedeckt. Sie schlafen lange, haben wir eben gerade gehört. Sie sind ja einfach junger Vater. Wie geht das denn, lange schlafen, wenn man ein kleines Kind zu Hause hat?
Ich schlafe auch weniger, sagen wir so. Aber im Moment habe ich ein sehr ähnliches Kind wie ich bin. Der schläft auch sehr lange. Schläft ein bisschen spät ein, aber wenn er dann schläft, dann schläft er lange. Und deswegen kriege ich immer noch meine 10 Stunden.
Hat sich 10 Stunden? Meine Güte. Das ist aber schon stramm. Mhm. Aber trotzdem hat sich Ihr Leben, glaube ich, verändert, ne? Seitdem Sie Vater sind.
Wie? Klar, das ist was ganz anderes, wenn man nach Hause kommt. Früher bin ich nach Hause und habe Mittagsschläfchen gemacht. Jetzt muss man voll fokussiert sein auf das Kind. Und das ist sehr schön. Das ist ein sehr schöner Zeit im Moment. Der wächst und ist glücklich und macht Spaß mit ihm zu spielen. Und deswegen ist es anders. Weniger Schlaf, aber trotzdem sehr, sehr schön.
Ihr eigener Vater ist schon 1999 gestorben an Krebs. Da waren Sie dann praktisch als kleiner Junge der einzige Mann im Haus, ne? Kann man so sagen.
Ja.
Wie sehr hat Sie das geprägt, auch in Ihrem Leben geprägt und für Ihr Leben bereit gemacht?
Ich glaube, das prägt natürlich einer, wenn ein Eltern stirbt in der frühen Zeit. Ich glaube, in einer späteren Zeit hat man das wahrscheinlich ein bisschen mehr wahrgenommen, was es eigentlich bedeutet. Ich glaube, direkt in 99, wo mein Vater gestorben ist, habe ich das in dem Moment nicht so realisiert, weil ich halt immer noch jung war. Und deswegen ist es erst später gekommen, sagen wir so. Die Realisierung ist okay. Nach eine Woche, 2 Monate, 3 Jahre, der kommt dann trotzdem nicht mehr. Mhm. Und erst dann, glaube ich, realisiert man das richtig, wenn man ein bisschen auch älter im Kopf ist. Aber ich habe in einer Wohnung gelebt mit meiner Mutter und mit meinen Schwestern als einziger Junge. Wir waren viele, mit viele Frauen eigentlich die ganze Zeit. Wir haben zu zu sechst oder zu siebt gelebt. Zu siebt, wenn mein kleiner Bruder dann auch dazugekommen ist. Der ist dann 10 Jahre jünger als ich. Und ich glaube, dann da wird man schon geprägt von der, ja, von der weiblichen
Dominanz
ja. Und, wenn man sich mit ja, sechs Frauen sich umgeht die ganze Zeit.
Ich kenne mich da ein bisschen aus zu Hause, sage ich ehrlich. Aber inwieweit ist sowas dann vielleicht auch hilfreich, den Schritt ins Ausland zum Beispiel schon in jungen Jahren zu wagen, wie Sie es gemacht haben?
Ich glaube, das hat es ein bisschen einfacher gemacht für mich, weil ich immer wieder durchaus, weil ich eine große Familie hatte und meine Mutter einzeln versorgen müssen, sehr, sehr selbstständig war, sehr, sehr früh, weil ich musste auch sehr schnell auf meine kleinen Schwestern aufpassen oder die mit ihren Sachen helfen, ob das dann Schule war oder Essen war oder was auch immer. Wir müssen halt gegenseitig uns einander helfen und da wird man sehr, sehr schnell selbstständig und deswegen glaube ich, ist es auch einfacher, dann ins Ausland zu gehen, alleine zu sein und einfach zu wissen, dass ja, jetzt ist hier eine Herausforderung, du musst schnell die Sprache lernen, du musst schnell dich eingewöhnen in eine andere Kultur und das ist halt einfacher, glaube ich, wenn du nicht direkt von als Einzelkind von Papa und Mutter zu Hause dann direkt ins Ausland zieht.
Und bis heute ist Ihr Vater bei Ihnen immer noch sehr präsent. Genau dazu hat sich Davy Selke auch nochmal geäußert.
Kannst du uns von ihm das größte Geheimnis verraten?
Ich weiß, ob es ein Geheimnis ist, aber dass er eigentlich jedes Spiel, glaube ich, für seinen Vater spielt und der eigentlich eine wichtige Rolle für ihn damals gespielt hat und immer noch spielt und ihm auch da jedes Tor widmet, was ich richtig stark finde.
Das Tattoo am linken Arm erinnert immer noch an Ihren Vater und nach jedem Tor küssen Sie es. Was bedeutet Ihnen das?
Ich wollte es schon immer haben. Ich habe es erst letztes Jahr machen lassen. Aber es bedeutet mir sehr viel. Mein Papa hat immer mit weißem so Schwitzband gespielt und deswegen spiele ich auch mit der weißen Tape am linken Arm. Und jetzt habe ich dann ein Tattoo machen lassen darunter für ihn. Und es geht dann weiter jetzt auch an meinen Sohn, weil ich meinen Sohn jetzt genannt habe nach meiner Papa.
Zeigen Sie ruhig kurz mal gucken. Oh ja, das ist ja richtig schön. Was steht da drauf?
Seine Name und sein Geburtsjahr und sein Todesjahr.
Ja, 1956, 1999, also er ist halt nur 43 Jahre alt geworden.
Genau.
Ne? Ja, ne? Finde ich aber sehr schön, sage ich ganz ehrlich, dass Sie das halt immer noch im Kopf haben und zeigt auch ein bisschen, wie wichtig dieser Mensch in Ihrem Leben gewesen ist, obwohl Sie ihn nur ein paar Jahre kennengelernt haben. Also Sie unterstützen zum Beispiel die Organisation For a Wiser Africa. Mhm. Vielleicht erklären Sie uns mal, was dahinter steckt und was Sie daran reizt, das zu tun.
For a Wiser Africa ist eigentlich ein der kleine Schwester von meiner Kumpel, die das betreibt. Und sie war vor ein paar Jahren, hat sie gearbeitet in einem Kinderheim in Tansania, wo mein Papa herkommt und wo Hälfte meiner Familie immer noch wohnt. Das wollte ich gerne unterstützen. Ich bin nicht so ein großer Fan davon, große Organisationen zu unterstützen, weil da weiß man dann nicht unbedingt, wo das Geld hinkommt und für was es benutzt wird. Das hier war eine Hand-zu-Hand-Übergabe eigentlich mehr oder weniger und ich weiß, dass sie selber da dann runterfliegt, um die Kinder in der Schule oder für die Schule für die Kinder zu bezahlen und deswegen fand ich das eine sehr, sehr gute Sache. Das ist nicht das Einzige, was ich gemacht habe und gemacht machen werden. Ich bin schon in der speziellen Tansania eigentlich sehr engagiert.
Sie engagieren sich finanziell, das ist das eine. Auf der anderen Seite haben Sie auch mal die Gelegenheit gehabt, schon so solche Projekte vor Ort zu besuchen, auch dort mit Ihrer Anwesenheit halt auch die betroffenen Menschen so ein bisschen zu motivieren.
Noch nicht. Ich habe schon jetzt ein anderes Projekt unterstützt. Es geht um Fußball in Tansania, in der Hauptstadt Dar es Salaam, wo ein paar Lehrer oder Sportlehrer von der ITK-Schule in Leipzig dann da runtergeflogen sind, um die Trainern in der Akademie auszubilden. Die waren jetzt zum zweiten Mal jetzt hier in August da, um die Trainern auszubilden und sind dann nachhaltig halt die Fußballmöglichkeiten in Tansania zu verbessern und nicht nur die Kinder zu trainieren, um dann einen Jahrgang oder zwei Jahrgang gut zu machen, sondern dass die Trainern halt sich auch untereinander dann weiterentwickeln können. Und da bin ich jetzt sehr engagiert dabei und werde wahrscheinlich, wenn nicht diesen Sommer, dann nächsten Sommer runterfliegen und da auch einen Teil dazu beitragen, auch persönlich da aufzutreten.
Das passt auch sehr gut zu Ihnen als Fußballer. Erstmal danke, Josef Paulsen, aber gleich geht's weiter, denn wir haben noch eine Schnellfragerunde im Petto. Und da werden Sie noch so das eine oder andere erfahren über den Mann, der deutscher Meister mit RB Leipzig werden will. Wir sind zurück bei Von Tor on Tour, heute mit Josef Paulsen, dem Stürmerstar von RB Leipzig. Die Fragen der letzten Runde haben wir überall eingesammelt, Josef, und die werden immer geduzt, deswegen mache ich das jetzt auch. Ne? Okay, was ist Luxus für dich?
Luxus ist, glaube ich, für jeden unterschiedlich, weil Luxus ist das, was du nicht unbedingt brauchst. Wenn du dir was kaufen können oder was erschaffen können, der nicht unbedingt notwendig ist, dann ist es für mich Luxus.
Könnte Luxus auch nicht Zeit sein?
Freizeit ist Luxus, ja.
Zum Beispiel, ne? Mhm. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, in welches Jahr würdest du reisen?
98.
Als dein Vater noch lebte. Ist das ein Hintergrund für die Antwort?
Ja.
Okay. Wenn du eine Superheldenkraft hättest, wie Fliegen, Gedanken lesen oder unsichtbar sein, wofür würdest du dich entscheiden?
Ich weiß noch, dass ich als Kind gerne fliegen wollen würde. Fliegen
können wollte.
Können wollte. Ja. Weil dann könnte ich umsonst zum Fußball kommen.
Das heißt, einfach von oben ins Stadion schweben und keinen Eintritt bezahlen,
genau,
oder?
Genau. Ja. So war die Gedanke dahinter.
Was ist der schönste Ort, an dem du je gewesen bist?
Da gibt es zwei, glaube ich. Zanzibar, Tansania, eine Insel außerhalb von Tansania. Oder ist immer noch ein Teil von Tansania. Das ist vielleicht der schönste Strände, die in der Welt gibt. Und dann war ich vorletztes Jahr auf Bora Bora. Das ist dann der anderen Seite von der Weltkugel und da war es auch sehr, sehr, sehr schön.
In der Südsee, ne? Also genau. Ist natürlich ein Traum, klar. Und als Fußballprofi hat man ja aber meistens nur, gerade wenn man in die Südsee will, in der Winterpause 10 Tage Zeit. Mehr geht doch gar nicht, oder?
Das stimmt.
Dann fängst du Training wieder an.
Genau.
Ja, klar. Welchen Lebenstraum möchtest du dir noch erfüllen?
Lebenstraum? Ich würde gerne einen Titel holen, das ist ein Lebenstraum. Ich würde gerne einen persönlichen Titel holen, das ist auch ein Lebenstraum. Ich würde gerne Enkelkinder haben, das ist auch ein Traum.
Das wird sich noch ein bisschen ziehen, glaube ich. Ne?
Das dauert noch. Ja. Aber du hast gesagt Lebenstraum.
Ja, sehr gut, wunderbar. Ja. Gut, der persönliche Titel, der könnte ja bald erfolgen. So Mitte Mai wäre eine Möglichkeit vorhanden. Ende Mai der zweite übrigens, Pokal. Ne? Und Weltmeister mit Dänemark wäre ja auch mal was.
Das wäre mal was. Wir haben jetzt die Möglichkeit, auf jeden Fall Europameister zu werden. Müssen wir ganz gut werden.
Auch noch, ja.
Aber müssen wir eine sehr gute Runde haben, um das wieder zu erleben wie in 92 damals. Aber wir versuchen alles zu geben, um das ermöglicht zu werden.
In dem Sinne ein großes Dankeschön, Josef Paulsen, hat ganz viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Bewahren Sie sich Ihre freundliche, Ihre positive Art. Das ist richtig toll. So, Ihnen darf ich an die Hand geben, den Zuschauer, dass es weitergeht mit Premier League Kompakt. Und am nächsten Montag freue ich mich jetzt schon auf Michael Preetz, den Manager von Hertha BSC. Und da schauen wir mal, was los ist im Verein in der Ägide Jürgen Klinsmann. Bis dann, eine schöne Woche. Baby, how you feeling?